Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung mit Dr. Michael Schwalbach.
Im heutigen Live Leadership Talk spreche ich mit dem Rechtsanwalt Daniel Röder, der so gar nicht in das Bild passen will, das sich wahrscheinlich viele von uns von Anwälten machen. Dazu gleich mehr. Hallo Daniel.
Hallo Michael.
Schön, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch.
Sehr gerne.
Daniel Röder ist promovierter Jurist. Er startete seine Karriere in einer internationalen Anwaltskanzlei, bevor er 2005 mit drei Kollegen die Anwaltssozietät Greenford gründete, mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir führen das Gespräch in den Räumlichkeiten von Greenford, die aus meiner Sicht auch wirklich cool sind, wenn ich das so sagen darf.
Ja,
also wir sitzen hier in einem Raum, ne, die es hat so ein bisschen die Anmutung von Design Thinking. Also kenne ich das aus anderen?
Genau, das sollte es auch sein.
Ja. Ah, genau, das sollte es auch sein. Ja, okay. Und das hätte ich jetzt von der Anwaltskanzlei offen gesagt nicht ohne weiteres erwartet, aber das spricht natürlich eher für meine beschränkte Fantasie und Sicht der Welt. Ja, und apropos cool, ich würde den Zuhörern und Zuhörerinnen auch gerne empfehlen, mal auf die Webseite von Greenford zu gehen. Ironie, Selbstdistanz, Lässigkeit, Eigensinn, das sind so Assoziationen, die mir beim Anschauen kamen. Und das finde ich nicht unbedingt typisch für Anwälte. Professionell ist das alles sowieso. Was macht Daniel Röder beruflich genau? Er ist im Bereich Konfliktlösung und M&A tätig. Das heißt, er berät Firmen beim Kauf und Ankauf von anderen Unternehmen oder Unternehmensanteilen. Daneben ist er Mediator, Schlichter, Coach und Berater in Konflikten. Seit 2009 ist er außerdem Lehrbeauftragter an der Johann Wolfgang Goethe-Uni in Frankfurt und seit 2013 Richter am Hessischen Anwaltsgerichtshof. Das ist schon alles eine ganze Menge und das ist sehr, sehr spannend, aber das ist nicht der Grund, weswegen wir hier sitzen, Daniel. Ich finde, du hast etwas ganz Großartiges gemacht, natürlich mit deinen Gefährten, aber du hast im Grunde genommen eine Initialzündung gegeben für eine Bürgerbewegung, das war im Jahr 2016, die nennt sich Pulse of Europe. Worum geht es da? Es geht darum, sich für ein demokratisches Europa stark zu machen. Und dafür hast du zusammen mit deiner Frau Sabine 2018 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Also völlig zu Recht auch, wie ich finde. Und ja, kann nur sagen, wirklich Gratulation.
Danke.
Ja, die Übernahme von sozialer Verantwortung wird ja von Führenden in der Wirtschaft ganz häufig gefordert. Ja, und du hast das tatsächlich auch umgesetzt. Ja, und das ist wirklich eine ganz, aus meiner Sicht, großartige Geschichte. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen näher eingehen auf diese Gründungsgeschichte. Ich habe da in einer Gründungsgeschichte von Pulse of Europe, ja. Ne? Ich habe in der Frankfurter Tageszeitung, ich weiß nicht mehr genau in welcher, was gelesen, das hat es schön beschrieben, daran würde ich mich gerne so ein bisschen anlehnen. Ja? Also wir schreiben das Jahr 2016, ne? Und da gibt es einen Frankfurter Anwalt, damals 44, der im November zu seiner ersten Kundgebung einlädt. Eine komische Idee für jemanden, der sonst nicht auf Demos geht. Er hat ja keine Facebook-Gruppe, keine Telefonliste, keinen Verein, keine Partei oder sonst eine Struktur, die dafür geeignet gewesen wäre, routiniert eine Versammlung zu planen. Also, was macht er? Er verfasst eine E-Mail an seine Freunde und Bekannte. Er schlägt vor, erst einmal eine Testkundgebung zu machen und wenn dann genug Leute kommen, ab Januar richtig loszulegen. Nicht nur in Frankfurt, sondern durchaus auch in Frankreich und Holland. Tja, und dann ging das so richtig los.
Und dann ging es richtig los, ja.
Daniel, was gab dir denn den Impuls, da aktiv zu werden?
Wenn wir uns nochmal in die Zeit reinversetzen, Ende 2016, dann war das ja tatsächlich eine für alle oder für viele, die ich kenne, eine schockierende Zeit. Also wir hatten im Sommer das Brexit-Referendum mit dem Ausgang, den wir kennen und jetzt am Ende dieses Jahres dann wahrscheinlich nochmal in schockierender Art und Weise alle erleben werden, wenn der harte Brexit denn kommt, wie sich das abzeichnet. Und dann wurde Donald Trump gewählt und auch das hat sich als nachhaltig schlimm herausgestellt und wir haben damals aufgrund dieser beiden Ereignisse, wenn ich sage wir, meine ich insbesondere meine Frau und mich, aber auch andere, gemerkt, das hat was Disruptives. Jetzt verändern sich Dinge gerade in der westlichen Welt, die wir so vorher in dieser einschneidenden Form nie hatten. Wir haben dann nach vorne geschaut, das war tatsächlich an dem Abend nach der Wahl von Donald Trump, meine Frau und ich saßen gemeinsam im Wohnzimmer und weil wir die Situation nur schwer ertragen konnten, haben wir versucht, das Ganze mit Rotwein zu ertränken und haben aber dann nach vorne geschaut und haben, während wir die Berichterstattung sahen und insbesondere in den großen Städten an der Ost- und Westküste, die ja nicht so für Donald Trump gestimmt haben, sondern eher demokratisch sind, da haben wir Leute demonstrieren gesehen, und zwar nach den Wahlen, und die haben ihrem Frust und Ärger Luft gemacht und wollten kundgeben, das kann doch nicht sein, dass dieser Mensch jetzt Präsident ist. Und beim Brexit war es übrigens genauso. Da war in London Trafalgar Square auch voll, nachdem das Referendum eben so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und für uns stellte sich dann die Frage, was ist denn eigentlich mit dieser Energie vorher gewesen? Ja, die sowohl die Remain-Kampagne als auch die damals der Wahlkampf von Hillary Clinton waren gleichermaßen schwach und blutleer irgendwie. Und wir haben gesehen, was passiert denn jetzt in Europa? Es stehen Wahlen an, insbesondere in Niederlanden und Frankreich. Marine Le Pen hat damals heftig mit den Hufen geschart. Es war überhaupt nicht klar, ob En Marche so stark werden würde, wie es werden würde. Dann gab es diesen Skandal um Fillon, der in den Umfragen noch vorne lag und dann aufgrund dieser Affäre eben eingebüßt hat an Wählerstimmen. Also es hätte sich durchaus abzeichnen können, dass Le Pen die Wahl gewinnt, mit der Folge, dass sie dann die Europäische Union insgesamt in Frage gestellt hätte. Und das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. Und so deuchte uns in dem Moment, naja, also eigentlich müsste man noch vorher auf die Straße gehen und sozusagen diese Entscheidungen noch beeinflussen und Leute wachrütteln und zeigen, hey, es ist jetzt wirklich wichtig, es steht was auf dem Spiel. Und dann stellte sich uns die Frage, wer macht denn sowas eigentlich? Wer könnte das denn machen? Und dann ging es relativ schnell zu sagen, also alle warten, dann machen wir es doch.
Okay.
Dann ist es natürlich so, wenn man mit einem Glas Wein oder zwei tolle Gedanken hat, dann kann die Nacht die ja auch wieder wegfegen. Das und am nächsten Morgen schaute ich meine Frau an und sagte, und? Machen wir, ne? Und sie sagte, ich weiß es nicht genau. Ich sagte, wir machen's. Ja, und dann ging's los.
Diese Bewegung Pulse of Europe, die hat ja in kurzer Zeit eine enorme Dynamik entfaltet. Also wahrscheinlich bist du ja auch überrascht worden. Und ich meine, man muss sagen, also nach etwas mehr als einem Jahr hat die Bewegung fast 50.000 Menschen in 12 Ländern und 60 Städten mobilisiert. Ich meine, das ist schon Wahnsinn. Und ich erinnere noch, als Tausende von durch Frankfurt Straßen zogen, ich war auch dabei, ja, das war schon irgendwie etwas. Ich bin ja schon über 60, ich habe früher öfter demonstriert, Startbahn West und so, dann lange nicht mehr. Und was ich halt das Tolle fand, ist, dass ich seit langem mal demonstriert habe für etwas. Also nicht unbedingt gegen etwas, sondern für etwas, sozusagen die Möglichkeit zu sehen. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr klasse vom Gedanken. Ne? Für mich ist, also ich habe da natürlich mehrere Fragen. Ne? Die erste Frage, hast du denn irgendwie ein Bewusstsein darüber und eine Vorstellung darüber, wie es dir gelungen ist, andere zu überzeugen, sich ebenfalls zu engagieren? Weil das ist ja auch in Führungszirkeln und bei Führungskräften ein großes Thema, Engagement. Ne? Also wenn wir den Profis glauben wollen, ist es eben so, dass in deutschen Unternehmen bei 15% der Mitarbeiter das Engagement stark ausgeprägt ist und dass fast 16% innerlich gekündigt haben und die anderen beiden, der Rest, der schwankt so ein bisschen zwischendrin und geht halt so mit und so. Was können wir lernen von Daniel Röder? Was können Führungskräfte lernen?
Ja, spannende Frage. Also eines habe ich vorhin schon gesagt, es ist natürlich das Momentum. Also ich glaube, man muss für bestimmte Dinge intuitiv auch den richtigen Zeitpunkt erwischen. Es war damals wirklich so, dass viele Menschen in so einer sehr düsteren Stimmung waren und auch das Gefüge, das sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, dahin gehen sahen. Wie gesagt, Brexit, Trump, die neue Rechte wurde sehr stark, was ja insbesondere in Deutschland lange überhaupt nicht denkbar war und ein absolutes Tabuthema. Und plötzlich marschierten dann über Deutschlands Straßen Menschen, die andere ausgrenzen und alte Symbole zeigen, gruselige Vorstellungen. Und in dieser Zeit haben viele sich danach gesehen zu sagen, wir müssten jetzt doch mal was machen und wussten aber nicht was. Und wir haben da mit einer relativ einfachen Methode niedrigschwelligen Eingang und Anschlussmöglichkeiten geboten. Ja, bei Pulse of Europe sind Leute engagiert gewesen und sind es noch, die ganz unterschiedlich sind. Mhm. Ja, und wir wollten tatsächlich eine möglichst große Bandbreite im Spektrum, wenn man es politisch betrachtet, der Mitte, der weiteren Mitte bieten, also von Mitte links bis Mitte rechts die Ränder abgekappt, um zu zeigen, es gibt eine breite gesellschaftliche Mehrheit, die sich sowohl für die Demokratie als auch für Grundrechte, Menschenrechte einsetzt und eben auch und insbesondere für das vereinte Europa, weil nur darin die Chance besteht, für die Zukunft was zu machen. Ja, und diese leichte Anschlussfähigkeit und dieses tatsächlich, du hast es erwähnt, für etwas sein, ja, wo man wirklich auch Haltung zeigt und ein Bekenntnis zu bestimmten Werten zeigen kann, ohne dass man einer politischen Partei beitreten muss, ohne dass man in Diskussionen gehen muss, wie programmatisch muss das Ganze denn sein, sondern es ist erst einfach nur mal, hier sind wir stehen dafür ein, wir wissen, jetzt ist es an der Zeit, und es gibt auf Deutschlands Straßen auch andere, die sich wertebewusst verhalten und die wirklich für Grundrechte, für Demokratie und für Freiheit auf die Straße gehen. Ja, sozusagen, du hast es auch gesagt, diejenigen, die vielleicht noch nie demonstrieren waren, die selten demonstrieren waren, die eher zu Hause sind, ja, die sich zwar ihre Gedanken machen und sich möglicherweise auch engagieren, aber eben dieses Format noch nicht bedient haben. Und da ein Gemeinschaftsgefühl entstehen zu lassen, das war schon ganz gut. Das ist vielleicht nur ein Teil der Antwort. Gegebenenfalls kommen wir auf weitere Details später noch zu sprechen.
Ja, ich würde gerne nochmal direkt auch nachfragen. Genau, ich meine, Momentum ist natürlich wichtig, das ist gar keine Frage. Jetzt hast du auch gesagt, okay, ein niederschwelliges Angebot, eher einfach und so. Sagst du das jetzt sozusagen in der Nachschau oder habt ihr euch damals schon überlegt, wie ihr das sozusagen auch kommunikativ so rüberbringt, dass es niederschwellig erscheint?
Das haben wir uns schon überlegt, ja. Also wir haben uns, nachdem wir diese erste Demonstration damals im November 2016 gemacht haben, uns über die Weihnachtszeit und die Ferienzeit schon Gedanken gemacht, wie kann man denn überhaupt den Leuten sagen, was wir sind und wie wir anschlussfähig sein können. Und dann haben wir 10 Grundaussagen entwickelt, die in ihrer Art relativ offen und breit waren, aber die schon jede für sich wertegesteuert ist. Und das hat es uns ermöglicht, nach außen zu tragen, hallo, das sind wir. Wir sind keine Partei, wir sind Zivilgesellschaft und wir möchten einfach gemeinsam ein Zeichen setzen. Schließt euch uns an und kommt sonntags mit zum Demonstrieren. Und in der Formulierung und in der Reflexion dessen, was können wir denn, was wollen wir denn eigentlich, hat sich schon auch in unserem kleinen Kreis damals gezeigt, dass es unterschiedliche Ansichten gibt, die wir dann versucht haben, sozusagen zu bündeln, um nicht zu stark in so einen politischen Diskurs zu gehen oder parteipolitischen Diskurs, der es ja schnell hätte werden können. Und das wäre sicherlich, wenn wir den am Anfang so geführt hätten, auch gleichzeitig das Ende der Bewegung gewesen. Also wir haben uns schon überlegt, wie politisch sind wir? Wir wollten die Parteipolitik erstmal ein Stück außen vor lassen. Dann haben wir auch ganz klar gesagt, das ist Zivilgesellschaft, haben auch Politiker auf unseren Bühnen als Sprecher nicht zugelassen. Da gab es ein paar Ausnahmen, also die Hausherren sozusagen, Bürgermeister oder so, die haben wir dann schon später auch dazu geholt und haben das dann auch zu einem anderen Zeitpunkt später im Nachgang auch weiter geöffnet unter bestimmten Bedingungen. Aber uns war es erstmal wichtig, Bürger sprechen, offenes Mikrofon, jeder kann was sagen. Und das war so das Format, das die Leute dann wahrgenommen haben und das für uns auch ein Angebot war und ein bewusstes Angebot zu sagen, ich kann als jemand, der eher linksliberal ist oder linksintellektuell oder sich als jemand empfindet, der grün ist oder schwarz oder gelb oder gar nicht parteipolitisch unterwegs ist, für die alle gibt es da eine Möglichkeit zu sprechen, ja, oder sich irgendwie wiederzufinden. Und das haben wir schon auch bewusst gesteuert.
Ja. Naja, und ich halte für mich jetzt mal auf meinem virtuellen Notizblock fest, also Engagement, Timing, ist es eine Sache, und dann aber durchaus auch eine werteorientierte Kommunikation.
Auf jeden Fall. Ja,
also das hat offensichtlich bei euch funktioniert. Mhm. Und dann gibt es meines Erachtens vielleicht noch einen anderen Aspekt, da will ich jetzt gerne mal drauf kommen. Also ich habe im Nachgang, es gibt ja in Frankfurt diverse Feste, ich glaube, das war das Museumsuferfest. Da war ich und da gab es einen Stand von Pulse of Europe und da habe ich mit Leuten gesprochen. Und das war faszinierend zu sehen, wie die über dich gesprochen haben. Also ich meine, das waren Leute, die mit dir persönlich Kontakt hatten. Natürlich, irgendwann kriegt das eine Skalierung, dass du nicht mehr persönlich Kontakt hast zu den Leuten. Aber so entsteht das ja. Und das war sehr interessant. Und als ich dann, dann war damals mein Bild, naja, oh, interessant, Anwalt und so, naja, okay, der kam mit Worten. Ne? Und dann las ich aber, der Daniel, der hat eine Coach-Ausbildung gemacht, der ist Mediator, der hat, was immer das jetzt genau sein mag, der hat so eine hypnosystemische Ausbildung gemacht, also weiß ich auch nicht so ganz genau, was es ist, würde vielleicht auch jetzt zu weit führen, das zu erklären, aber irgendwie scheint der ja sich für Leute zu interessieren, ja, und vielleicht eine Form von Kommunikation zu haben, die andere nicht haben. Und das wäre jetzt meine Frage, hast du da schon mal drüber nachgedacht oder was? Inwiefern glaubst du, dass deine Ausbildung als Coach und deine Haltung als Coach in der Kommunikation das Ganze befördert hat? Weil letztendlich, du hast ja Führung gezeigt und Führungsstärke ist Beziehungsstärke. Führung geht nur über die Beziehung. Ne? Das heißt, irgendwas habt ihr da sehr, sehr gut gemacht und du hast es sehr, sehr gut gemacht. Ja? Hast du da ein Bewusstsein darüber, was das mit deiner Ausbildung zu tun hat oder mit deiner Fähigkeit als Coach?
Also vielleicht erstmal vorweg, ich habe mich, es war mir am Anfang auch tatsächlich so ein bisschen unangenehm, ja, ich habe mich nie als sozusagen diese Führungsfigur von Pulse of Europe gesehen, ich war der Initiator, ich bin dann aber auch in diese Rolle, ich will nicht sagen reingedrängt worden, aber doch so war es am Ende und habe gemerkt, es gibt auch eine Erwartungshaltung an mich, dass ich eben bestimmte Präsenz zeige und auch die Ortsgruppen gefragt haben, kommst du bitte mal zu einer Veranstaltung nach, weiß ich nicht, nach Berlin oder auch nach Coburg, ja, also kleinere Orte oder ins Ausland. Das war mir am Anfang gar nicht so klar, weil ich das eher als ein demokratisches Unterfangen gesehen habe, wo eben natürlich ganz, ganz viele Leute ganz viel Herzblut reingesteckt haben. Nichtsdestotrotz, ja, ich war in gewisser Weise in dieser Rolle und ob mir das was gebracht hat, vielleicht, ich würde sogar so weit gehen, wenn ich diese ganzen Themen, ja, menschenbezogene Themen, aber auch Selbstreflexion, viel Perspektivwechsel, was man eben beim Coaching und auch an der Mediation macht und auch so eine neutrale Haltung erlernt, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich gar nicht die Initiative wirklich gehabt und das durchgezogen, Pulse of Europe zu gründen nach der Idee. Also das hat schon damit zu tun. Man ist ja am Ende als Persönlichkeit das Produkt irgendwie seiner Vergangenheit und diese Phase, in der ich dann nach der Anwalterei mich noch mit anderen Dingen beschäftigt habe, wie du gesagt hast, also Führung vor allen Dingen andere Menschen, Relationen von Menschen, eben auch in Konfliktlagen, das hat mich schon sehr, sehr viel weitergebracht und mir dann auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, das ist jetzt was ganz anderes, aber es gibt dazwischen etwas, was mich ja nicht nur Anwalt hat sein lassen.
Absolut.
Die Entwicklung war dann schon, glaube ich, auch erforderlich, um so ein Engagement dann zu machen und sich das dann auf die Schultern zu laden. Natürlich wir konnten das ja nicht auf dem Reißbrett planen, wie viele Städte gibt es und so weiter, war alles nicht vorhersehbar und das hat uns auch, das hast du auch gesagt, auch wie ein Tsunami erwischt. Wir haben nicht gedacht, dass das so eine Welle schlägt, insbesondere im ersten Halbjahr 2017. Aber klar, das, was ich da erlernt habe, hat mir schon viel geholfen und du hast tatsächlich gesagt, ein Treiber ist für mich schon das Interesse an Menschen und das hat sich dann da eben auch ausgeprägt in einer ja eher gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, die vorher eher in kleineren Kreisen sich abgespielt hat.
Ja, und ich finde es auch faszinierend, was du gesagt hast zu dem Thema Leadership, also Führung. Ich meine, du stößt was an und du willst es eigentlich gar nicht, aber es wird dir zugeschrieben, ne? Und in Firmen ist es ja so, und dann ist es natürlich schon der Punkt, übernimm's auch, führe bitte. Ja, und wenn du dann anfängst, dich zu verstecken oder zu sagen, ja, wir machen das alles demokratisch, weil so habe ich es gewollt und so, das funktioniert nicht.
Funktioniert nicht, nein. Nee.
Und in Unternehmen ist es ja so, ich habe eine Rolle als Führungskraft und da gibt es heute oftmals sozusagen ein bisschen das Missverständnis, gerade so, wenn wir über New Work und so reden, na, wir machen das alles mehr demokratisch und Selbstorganisation und so. Aber ich sag mal, ganz oft wird den Leuten was zugeschrieben und dann ist es schon wichtig, diese Führungsaufgabe auch zu übernehmen, sie anzunehmen.
Ja, das ist in der Tat ganz spannend, was du sagst, denn wir haben natürlich bei Pulse of Europe schon etwas erlebt, was ja in Unternehmen in ähnlicher Weise auch da ist, Thema Führung, Verantwortung, aber im Ehrenamt nochmal schwieriger ist, weil natürlich sind da ganz viele Leute zusammengekommen, die völlig unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie soll das eigentlich gestaltet sein. Und da gab es durchaus gerade in der Anfangsphase, wo wir sehr erfolgreich waren, wo wir in Presse und Medien waren, wo wir in der Tagesschau, Heute Journal, also jeden Sonntag gab es irgendwie tausendfache Presseanfragen und Berichte über Pulse of Europe und wir waren in allen Gazetten. In dieser Phase gab es viele Ansprüche, die an uns herangetragen wurden, auch von Ortsgruppen. Ja, gerade was du sagst, es muss demokratischer sein, wir müssen jetzt einen Verein gründen, da müssen alle rein. Ja. Und da standen wir schon auch vor der Frage, wie machen wir das jetzt? Und wir haben uns dafür entschieden zu sagen, die Ortsgruppen können vor Ort ihr Ding machen. Es gibt ein paar Vorgaben. Wir haben dann so ein Toolkit entwickelt. Ja, How to Pulse of Europe. Wie geht's los? Wie kann man das machen? Und von unserer Zentrale aus die Ortsgruppen versorgt und haben einen Rahmen gesetzt, aber innerhalb dessen waren die frei. Aber dann haben wir gesagt, nein, wir können jetzt in dieser heißen Phase, wo wir wöchentlich demonstrieren, können wir nicht alles demokratisch entscheiden. Das wäre komplett gescheitert. Und wir haben gesagt, das ist die Vorgabe, das ist das Format, was wir anbieten. Ihr könnt vor Ort innerhalb dessen eure Freiheiten ausleben. Und wenn diese Welle mal ein bisschen abebbt, können wir uns Gedanken darüber machen, wie strukturieren wir das? Wären wir nicht in der Lage gewesen, das parallel zu tun? Das heißt, da war tatsächlich Führung gefragt und da fühlten sich auch manche auf den Schlips getreten, die das zu unternehmensartig empfunden haben, obwohl wir das ganz anders gesehen haben. Wir mussten irgendwie mit dieser Welle klarkommen, mussten irgendwie das Ganze handhaben und diesen doch Spagat zwischen einerseits, ihr seid sehr frei und könnt euch einbringen und die Idee ist es ja gerade, zu, wir müssen aber so ein bisschen einheitlich nach außen auftreten und alles geht nicht, den Spagat zu finden, das war nicht leicht, ist uns aber grosso modo, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, man muss sich ja vorstellen, wir sind ja alles auch keine Politprofis gewesen. Wir wurden in der Phase natürlich auch versucht, von allen möglichen Gruppierungen zu okkupieren, ja, und zu vereinnahmen und all das zu managen, erfordert dann einfach auch eine gewisse Klarheit in den Entscheidungen.
Ja. Ja, Daniel, was ich aus deinen letzten Worten so mitnehme, erinnert mich doch sehr an viele Situationen, die ich auch aus dem Unternehmenszusammenhang kenne, weil viele Unternehmen sich ja mehr auf den Weg zur Selbstorganisation machen, was ja im Prinzip eine tolle Sache ist. Es geht ja darum, sozusagen mehr Engagement zu erzeugen, auch agiler zu sein, auch Innovationen zu befördern, wenn ich mehr, wie man so schön sagt, neudeutsch empowere, ja, also Freiheiten lasse, für die Mitarbeiter und Kollegen. Aber irgendwann stellt sich ganz oft tatsächlich die Frage nach, wer geht voran, wer setzt die Guideline, ja, und wer bestimmt die Pace und teilweise auch die Richtung. Und insofern ist das ja ein tolles Beispiel dafür, wie so eine Dynamik entfacht werden kann, die aber natürlich auch sozusagen orchestriert werden will, ne, und in eine richtige gewünschte Richtung geführt werden will. Ne?
Das ist in der Tat so. Ja. Also die Parallele zum Unternehmen kann man schon ziehen. Ich mache das für mich auch. Also bei uns in der Kanzlei bei Greenford haben wir natürlich in einem anderen Setting ähnliche Themen. Wir sind auch gestartet und haben gesagt, wir machen das anders als die anderen Kanzleien und ein wesentlicher Unterschied soll eben sein, dass unsere Mitarbeiter selbstbestimmt weitestgehend agieren können, dass sie sich einbringen können, dass sie Freiheiten haben. Und irgendwann in den 15 Jahren, seit es Greenford gibt, sind wir, oder nicht irgendwann, oder immer wieder kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, interessant, dass wir eigentlich mehr Freiheit reingeben wollen, als Mitarbeiter nehmen können und dann eben tatsächlich auch diese Führungserwartung haben. Und das ist für uns dann auch immer wieder neu, ein Lernprozess. Und Wir gucken uns das aber eher neugierig an und sagen, wir wollen daran auch lernen und schauen, dass wir auch da die richtige Balance hinbekommen. Denn ich glaube schon, dass der Freiheitsgedanke, dieses Empowerment, wie du es genannt hast, schon wichtig ist, ja, weil die Menschen dann auch mehr Identifikation für ihre Arbeit entfalten und das macht glücklicher. Auf der anderen Seite, wenn es an Richtlinien, an Maßstäben, an einem Korsett fehlt oder das nicht in ausreichender Weise vorhanden ist, dann verlieren sich Leute auch wieder. Ja, auch da gilt es, die richtige Balance zu finden. Und ich glaube, das erfordert immer wieder eine Neujustierung.
Ja, wir hatten gesagt, also der Begriff Tsunami ist gefallen, ne? Also diese Initiative, diese Bewegung Pulse of Europe ist ja nun wirklich sehr anspruchsvoll, die Dynamik eminent. Gab es da bei dir so Momente auch der Überforderung?
Ja, klar, es gab Momente der Überforderung. Also man muss sich das so vorstellen, dass wir dann ab Januar ja diese wöchentlichen Demos gemacht haben und dann wuchs die Bewegung von Woche zu Woche, von Tag zu Tag. Also wir haben dann auch wirklich mit den Leuten, die vor Ort Ortsgruppen bilden wollten, und in seltensten Fällen war das so ein Team von Leuten, die gesagt haben, wir 10 machen das, sondern dann riefen halt an 3 Tagen 5 Leute aus Berlin an und wir haben die dann miteinander vernetzt und haben gesagt, geht doch mal zusammen. Ja, und das war eine wahnsinnige Arbeit und dann mussten wir in Frankfurt selbst über diese allgemeine Koordination hinaus unsere Demos organisieren, und als die Demo am Sonntag dann fertig war, wir abgebaut hatten, haben wir uns gleich hingesetzt mit 10 Leuten, was gegessen und bis Mitternacht die Woche geplant, Presseanfragen beantwortet und und. Also das war schon ein ziemlicher Trip und ich bin dann natürlich auch hier in der Kanzlei vor neue Herausforderungen gestellt worden. Also
Klar.
einerseits haben meine Partner gefragt, wie lange dauert das noch, wie geht es, wie stellst du dir das vor? Und die Antwort, die ich geben konnte, war, keine Ahnung. Ihr müsst jetzt ein bisschen Geduld haben, was natürlich total unbefriedigend war für meine Partner und
Sicher.
Kollegen. Und auf der anderen Seite war es dann eben so, dass ich quasi 2 Jobs machen musste. Das geht im Ausnahmezustand, aber irgendwas bleibt dann natürlich ein bisschen auf der Strecke. Also Kinder waren in der Phase mit dabei und wir haben das auch, glaube ich, ganz gut orchestriert, aber die haben nicht die gleiche Aufmerksamkeit gehabt
Klar.
wie heute wieder und wie davor. Und man selbst, wenn ich sage zum Beispiel Sport oder andere Hobbys und Interessen, die waren in der Zeit nicht da. Also das ist auch klar. Trotzdem ging das ganz gut, weil wir auch viele Leute hatten, die Situation einfach angenommen haben, gesagt, wir gehen da jetzt voll rein. Ja, und dadurch entsteht natürlich auch eine wahnsinnig positive Energie, wenn man mit vielen, vielen Leuten in dem gleichen Rhythmus ist, dann geht auch viel mehr und man setzt viel mehr an Kapazitäten frei als in einem routinierten Fahrwasser.
Klar.
Ja, also das war schon unglaublich energetisierend, und wenn ich viel bekomme, kann ich auch viel reingeben. Also es war irgendwie ein Wechselspiel und waren wir überfordert, eigentlich jeden Tag, eigentlich ständig, aber dann haben wir auch gesagt, okay, wenn das sowieso ein Dauerzustand ist, dann können wir es auch umdrehen und können sagen, wir machen das so gut, wie wir können, und haben dann eine andere Haltung dazu entwickelt.
Ah ja, okay. Also so eine gewisse Mentalstrategie entwickelt. Im Sinne von, also was hat das sozusagen, dürfen mehr Fehler passieren als sonst, oder wie kann ich das
Ja,
verstehen?
uns war sowieso klar, dass wir gar nicht alles richtig machen können. Wir wussten ja noch nicht mal, was ist denn jetzt richtig? Also, ja, und dann haben wir uns einen eigenen Kompass zugelegt, der da lautet, wir machen es so gut wie möglich, nach bestem Wissen und Gewissen, versuchen, diese Balance, von der ich sprach, den Leuten genug Freiraum zu geben, trotzdem unser Ding zu konterieren. Wir versuchen, und das war ja Markenkern von Pulse of Europe die ganze Zeit über, mit einer positiven Haltung. Ja, und wir haben ja auch diese Demos, das waren ja freudige Veranstaltungen mit Musik und mit kulturellen Acts, die wir dann mit dazu geholt haben neben den Rednern. Das sollte ja Freude machen. Und
Klar.
Dieser ganze Grundansatz, wir wollen Freude dabei haben, wir wollen die Leute auch begeistern, den haben wir dann schon auch für uns selbst gespürt, und das hat es uns relativ leicht gemacht, dann nicht in eine Überforderung, einer Dauerüberforderung zu fallen, sondern zu sagen, es ist viel, wir machen, was wir können, Punkt.
Ja, aber was natürlich aus meiner Sicht spannend ist, die Unsicherheit auszuhalten, das ist ja für uns alle nicht einfach, ne? Und da wäre mein erster Gedanke, für einen Anwalt, der eigentlich immer genau weiß, deswegen gehe ich ja zum Anwalt, oder, und die Unsicherheit auszuhalten, also das ist ja vielleicht nochmal eine ganz besondere Herausforderung, aber ich denke, das liegt auch an deiner Persönlichkeit einfach, dass du das prinzipiell vielleicht ganz gut herstellen kannst, ne?
Ja, also ich habe für mich schon einen ganz guten inneren Kompass, der im Moment funktioniert. Ja, also ich bin kein Mensch, der mit einem Fuß in der Vergangenheit und mit dem anderen in der Zukunft steht, sondern ich lebe schon jetzt und das hilft mir auch ganz gut, mich zu steuern. Und das passiert, ich weiß nicht, wo ich es her habe, der Natur sei Dank, dem Himmel, meinen Eltern, keine Ahnung. Ich habe eine ganz gute Selbststeuerung.
Okay.
Aber ich habe ein Vorurteil gegenüber Anwälten gehört, das möchte ich doch nochmal ganz kurz aufgreifen.
Ja.
Natürlich wollen Mandanten, wenn sie zu Anwälten kommen, jemanden, der ein Begleiter ist, der ihnen auch Sicherheit vermittelt. Aber man hat natürlich bei jedem Rechtsrat, nimm mal Prozesse, ja, hat man immer ein Maß an Unsicherheit. Das heißt, der gute Anwalt, der ist eigentlich permanent ein Manager von Unsicherheit und ist jemand, der auch dem Mandanten in Unsicherheit, in unklaren Umständen, ich weiß nicht, wie das Gericht entscheidet, trotzdem eine Haltung vermitteln kann und eine Entscheidungsfähigkeit herbeiführt. Insofern ist mir das gar nicht fremd, mit unsicheren Situationen umzugehen. Also genau genommen ist unserem Berufsbild das sozusagen eigen und das Recht suggeriert ja eine vermeintliche Sicherheit, aber wir haben so viele offene Begriffe und so viele Wertungsfragen. Deswegen ist vieles auch da Management von Unsicherheit und das ist, glaube ich, was einen guten Anwalt auszeichnet, wenn er trotz dessen dem Mandanten helfen kann, eine Haltung dazu zu finden und eben auch den Umgang mit Unsicherheiten zu lernen. Und dann Entscheidungen zu treffen.
Ja, da sprach offensichtlich der Laie und ich habe jetzt eine ganze Menge dazugelernt. Danke, danke. Ich würde gerne noch einmal auf deine Coach-Kompetenz zurückkommen. Ich war ja sehr lange Berater, angestellt in einer großen Unternehmensberatung, bin dann rausgegangen und habe eine Coach-Ausbildung gemacht. Und für mich war das, ich bin ja auch heute als Coach zu großen Teilen auch aktiv, und für mich war das ein eminenter Wechsel. Also sozusagen, ich war so sozialisiert nach dem Motto, du wirst für dein Reden eigentlich am Ende bezahlt, um guten Rat zu geben. Ne? So, und dann sollst du plötzlich zuhören. Mhm. Ja, du sollst den anderen befähigen, Lösungen zu finden, wo ich doch so viele tolle Ideen hatte. Ne? Und das sozusagen loszulassen und mich da in diese Coaching-Welt zu begeben, das war ein längerer Prozess, muss ich sagen. Und bei dir, denke ich, ist es ja ähnlich. Also du bist klar, ihr managt Unsicherheiten, habe ich jetzt verstanden, aber trotzdem werdet ihr natürlich um Rat gefragt, also wird ja auch bezahlt. Und dann gibt es diese andere Dimension des Zuhörens, dieses empathischen Zuhörens, dieses öffne mir deine Welt und eben keinen Ratschlag erstmal geben, sondern mal eine Frage vielleicht zu stellen, die vielleicht mehr wert ist als erstmal ein kluger, vermeintlich kluger Ratschlag. Wie ist es dir ergangen? Wie gehst du damit um?
Die Erfahrung, die du für dich beschreibst, die habe ich genauso gemacht. Für mich führte ja der Weg erstmal in die Mediation, und da ist es ja ähnlich wie im Coaching, nur eben mit zwei Konfliktparteien oder mehreren, dass du eben auch in diese neutrale oder allparteiliche Haltung gehst, und der Wechsel aus der Beraterwelt dahin in diese Allparteilichkeit, das ist was Neues, das ist was anderes, und das erfordert auch wirklich ein Umdenken, ein Umfühlen. Wenn man es dann mal gemacht hat, stellt man allerdings fest, das ist vielleicht gar nicht so weit weg, und natürlich hat sich auch meine Art von Beratung geändert.
Ja.
Ich höre natürlich jetzt noch viel mehr zu als früher, ich stelle viel mehr Fragen, ich übertrage natürlich vieles von dem, was ich über Mediation oder dann eben auch Konfliktcoaching gelernt habe oder eben auch diese hypnosystemische Ausbildung in meine Beraterwelt, um tatsächlich erstmal zu schauen, wo steht eigentlich der Mandant, wo steht das Gegenüber, was ist jetzt wichtig für die Person, was kann ich einbringen. Aber wenn man das mal gemacht hat und diesen Rollenwechsel vollzogen hat, dann passiert natürlich auch wieder eine interessante Rückkopplung, weil auch diese Haltung hat eine Auswirkung auf die Art, wie man dann berät, und hat mich natürlich auch in meiner anwaltlichen Herangehensweise dann wiederum geprägt und auch ein Stück weit verändert. Und ich höre heute vielleicht mehr zu und gebe trotzdem Ratschläge, dann wenn ich es für angemessen halte. Übrigens ist es ganz interessant, also auch im Wirtschaftskontext, auch in der Mediation oder in der neutralen Rolle, vielleicht sogar eher in der Schlichtung, durchaus auch erwartet wird, dass die neutrale Person dann auch ein bisschen lenkender eingreift, als man vielleicht in Teamkontexten oder nicht justiziablen Konflikten hat. Also da muss man sich auch immer sehr feingliedrig einstellen auf sozusagen die Empfänger, diejenigen, die einen beauftragen. Und das ist aber total spannend, dann zu schauen, sich dann immer zu justieren, wo stehe ich gerade, wo steht der andere und welche Rolle wird mir gerade zugeschrieben.
Naja, setzt aber eben auch voraus, und das ist ja bei dir dann offenbar gegeben, dass man das auch wirklich wahrnimmt. wahrnimmt, denn es will ja erstmal wahrgenommen werden, wo die Menschen stehen. Ja, und das ist ja tatsächlich, wie du das sagst, das ist ja durchaus was auf so einer feineren Ebene auch passiert. Also um das wahrzunehmen, okay, wie geht's denen, was brauchen die jetzt gerade? Ne?
Also, ja. Also ich drücke niemandem mehr meinen Rechtsrat aufs Auge.
Davon gehe ich aus, Daniel, davon gehe ich aus. In einem Interview hast du gesagt, du würdest dich jeden Tag über das Leben freuen. Wie machst du denn das, sag mal?
Keine Ahnung, es ist einfach so. Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, was ist denn die Alternative, die ist immer schlechter, dann klingt das ja viel zu rational. Nein, das ist tatsächlich, weiß ich nicht, ist es mir in die Wiege gelegt worden. Ich freue mich tatsächlich, ich bin im Prinzip ein positiver Mensch. Ich freue mich an den Dingen und es gibt so zahllose Dinge, über die man sich freuen kann. Und mir ist im Leben wirklich bislang nichts wirklich Schlimmes passiert. Also ich kann auch echt dankbar sein. Ich wache fast jeden Morgen auf und bin einfach dankbar und zufrieden, dass es mir so gut geht. Ich meine, man muss sich nur umschauen. Also in dieser Zeit, in diese westliche Welt hineingeboren zu sein, wenn ich die Menschheitsgeschichte mal vor meinem geistigen Auge ablaufen lasse, viel mehr Glück kann man gar nicht haben. Also insofern, das ist übrigens auch ein Grund für soziales Engagement. Ich glaube schon, dass man, wenn man so viel Glück in seinem Leben hat und einem etwas geschenkt wird, wofür man gar nichts kann, dass man dann durchaus auch was zurückgeben sollte, / müsste. Das ist schon auch eine, finde ich, zivilgesellschaftliche, bürgerliche Verantwortung, die man hat.
Ja, finde ich, kann ich nur teilen und ich finde diesen Gedanken der Dankbarkeit, ja, wir vergleichen uns ja leider viel zu oft negativ. Also das ist ja ne, ganz oft, ja, dem anderen geht's besser und die haben es besser und der hat mehr und der hat einen größeren SUV, keine Ahnung, ein größeres Haus und so. Aber was du ja machst, du vergleichst es ja ein Stück weit in die andere Richtung und sagst, okay, guck mal, wie gut es mir geht. Ne? Und das ist schon, finde ich, eine sehr, aus meiner Sicht, eine auch durchaus glückfördernde Haltung, okay, weil sie eben Dankbarkeit befördert. Und es ist interessant, ich habe einen anderen Podcast gemacht mit einem Gründer, Gründer von Share. Das ist ein Unternehmen, da kaufst du ein Produkt und es wird, du kaufst beispielsweise Nussriegel und für jeden Nussriegel, den du kaufst, wird in der armen Weltregion sozusagen eine Mahlzeit bereitgestellt und so. Und das ist genau aus diesem Gedanken entstanden. Also der Mann ist ein paar 30, ja, und die Produkte werden dann auch bei Rewe mittlerweile und in anderen Handelsketten sind sie gelistet. Und man findet die da. Und das war quasi O-Ton, was der gesagt hat. Ne? Und das finde ich ja auch, das lässt ja auch hoffen. Also ne, es gibt ja mehr von dir, Gott sei Dank. Ja. Und ich denke, da können wir uns alle auch eine mehr oder weniger dicke Scheibe abschneiden. Souverän, wertschöpfend, echt. So beschreibt ihr euch auf eurer Website. Bei Live haben wir ein Führungskräfteentwicklungsprogramm am Start, das souverän führen heißt. Und deswegen interessiert mich natürlich, was Souveränität erstmal für dich bedeutet.
Ja, diese drei Begriffe sind sozusagen Teil unserer Greenford Markenmatrix, unseres Markenkerns. Wir haben da einen langen Prozess durchlaufen und uns wirklich angeschaut und wir wollten nichts erfinden, sondern wir wollten genau das zum Ausdruck bringen, was wir schon gelebt haben. Und da ist das rausgekommen. Ja, Souveränität. Was heißt das? Das ist letzten Endes erstmal eine Haltungsfrage für mich. Ja, wirklich jemandem authentisch zu begegnen, ohne etwas darstellen zu wollen, was man nicht ist, ohne etwas zu suggerieren, was man nicht kann. Auch in der Lage sein zu sagen, mein lieber Mandant, ich bin nicht der Richtige für dich. Du brauchst jemanden, der das besser kann und vielleicht kann ich dir noch jemanden empfehlen. In der Souveränität steckt auch eine für mich so eine gewisse Beziehungsfrage auch zu anderen drin, nämlich auch wertschätzend. Ja, ich bin nur dann souverän, wenn ich mich nicht über den anderen stellen muss, sondern mit meiner natürlichen Authentizität Menschen begegnen kann. Ja, ich brauche mich nicht verstellen. Ich will der sein, der ich bin. Und das ist alles Souveränität und vielleicht noch viel mehr, aber das ist das, was mir jetzt erstmal als erstes mit dem Begriff in den Kopf kommt oder was ich damit verbinde.
Ja, klingt ja aber auch schon irgendwie so ein bisschen naiv in der heutigen Wirtschaftswelt, ne? Oder? Also ich sage, der andere kann es vielleicht besser, ja, also verzichte womöglich auf einen Auftrag. Die stehen mir auch Schwächen ein in einer Welt, wo das ja gar nicht so unbedingt ich sag mal, gewertschätzt wird? Ja, also wie ist es dir damit ergangen mit dieser Haltung?
Also wir werden mit unserer Kanzlei nicht so erfolgreich, wie wir sind, wenn das kein Erfolgsmodell sein könnte. Ich glaube fest daran, dass das wirklich ein Erfolgsmodell ist. Alles andere führt letzten Endes dazu, dass man Menschen etwas vorgaukelt und es fliegt früher oder später auf. Also bei uns weiß jeder, was er bekommt oder sie bekommt, und das ist ein Wert an sich. Ja. Mhm. Und wir hören ja nicht auf, Mandanten zu helfen, wenn wir sagen, das ist nichts für uns, sondern wir helfen dann noch, den Richtigen zu finden. Und wir haben damit überhaupt gar kein Problem. Insofern glaube ich tatsächlich, dass es nicht naiv ist, sondern kann für mich eher sozusagen auch ein Schlüssel sein in eine, wie soll ich das mal nennen, vielleicht menschlichere Wirtschaftsform, ja, oder eine Wirtschaftsform, die mehr geprägt ist von dem, ich weiß, was ich kriege, ja, weniger vorgegaukel. Und ich glaube, die Gesellschaft muss sich insgesamt noch mehr in diese Richtung entwickeln, damit wir die Aufgaben auch erledigen können, und zwar gemeinsam, die sich uns ja stellen. Das sind ja keine kleinen.
Absolut, absolut. Und Souveränität auf Führung angewandt, gibt es da vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Hinweis, oder ist das dann damit abgedeckt mit dem, was du bereits
hast? Naja, ich glaube, das hat schon auch was mit einem Rollenbewusstsein zu tun. Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Führung ja einerseits sozusagen nicht imperativ sein sollte, sondern den Menschen Raum geben sollte, sich auch zu entwickeln, aber trotzdem auch den Rahmen schafft dafür, dass sich Menschen nicht verloren fühlen. Und genau das hinzubekommen, ist, glaube ich, souverän. Und zur Souveränität gehört für mich eben auch die permanente selbstkritische Hinterfragung. Mhm. Ja, also souverän ist eben auch, es zuzulassen, dass man auch als Führungskraft permanent auf der Suche ist, sich immer weiterentwickelt, nie stehen bleibt, dass man Schwächen eingesteht, dass man auch sich seiner Stärken bewusst ist. Ja, das ist gar kein Widerspruch. Und für mich ist das Leben eine permanente Entwicklung. Also es steht für mich überhaupt nicht in Frage. Und ich bin jetzt Ende 40, mir ist noch nie der Gedanke gekommen, dass ich irgendwann mal fertig sein könnte mit einer Entwicklung.
Wir haben bisher viel übers Gelingen gesprochen, Daniel. Gab es in deinem Berufsleben auch Situationen des Nicht-Gelingens? Und wenn ja, hast du ein Bewusstsein darüber, wie du damit umgegangen bist, wie du das gemeistert hast?
Ja, natürlich gibt es solche Situationen des Nicht-Gelingens. Ich erinnere mich noch, da war ich relativ blutiger Berufsanfänger und hatte in der Kanzlei einen bestimmten Auftrag, und das dauerte dann auch ein bisschen. Dann habe ich tatsächlich eine wichtige Sache schlicht übersehen, ja, die dann gar nicht bei mir rauskam, sondern beim Notartermin. Oh Mann, das war mir wirklich unangenehm. Da war ich sehr peinlich berührt. Habe aber dann natürlich dadurch auch gelernt. Erstens, natürlich muss ich genau hinschauen, muss die Dinge überprüfen, muss sehr kritisch und sorgfältig in der Arbeit sein, was ich eigentlich war, aber dann ist es mir trotzdem passiert. Mhm. Und zweitens habe ich aber auch eine gewisse Fehlerkultur gelernt, weil mein damaliger Chef dann eben mich nicht durch den Fleischwolf gedreht hat, sondern gesagt hat, gut ist es nicht, sollte nicht passieren, aber jetzt ist es nun mal passiert, wie gehen wir damit um? Ja, und das ist eine Haltung, die ich für mich dann auch, ich will nicht sagen, da abgeschaut habe, aber die ich versuche auch zu leben. Ja? Die Dinge, die in den Brunnen gefallen sind, die kann man nicht mehr rückgängig machen, aber man kann den Umgang mit dem Brunnen und dem Kind, das da liegt, irgendwie für sich justieren. Und das ist dann das Einzige, was zählt. Und natürlich lernen aus dem, was passiert ist. Also klar, also Misslingen gab es auch. Und das bringt einem aber am Ende nur weiter, wenn man lernt, damit umzugehen.
Mhm. Da geht es ja um eine Vorstellung von Lernen, ne? Also dass man aus Fehlern heraus lernt. Naja, das sagen viele, das wollen auch viele, aber ich kenne auch nicht wenige Organisationen, in denen immer noch sozusagen ein Klima, ich will nicht sagen der Angst, aber mindestens nicht der psychologischen Sicherheit existiert, so wie das bei deinem Chef der Fall war. Wenn wir uns sicher fühlen, dass wir Fehler machen können, die sollten nicht passieren, aber wenn sie passieren, dann dürfen wir das auch gerne überleben und wir können auch gerne daraus lernen. Wenn das verstanden wird, dann ist es natürlich ein anderes Miteinander, als wenn jeder sozusagen den Atem anhält, wenn jetzt ein Fehler passiert ist. Ne?
Klar, aber auch das ist natürlich etwas, was man so in so permanenten Reiterationsschleifen, will ich mal sagen, oder Lernschleifen immer wieder neu machen muss. Ich will gar nicht sagen, dass uns das jetzt beispielsweise hier bei Greenford jeden Tag und in jeder Facette immer perfekt gelingt. Was ich mir wünsche, ist, dass man in einer Organisation sozusagen das dann auch gespiegelt bekommt, auch als Führungskraft. Und wenn man das geschafft hat, das wäre auch Souveränität, dass man den Mitarbeitern signalisiert, ihr könnt das zurückspielen und es passiert dann was damit. Das ist schon, wäre schon ein toller Zustand, weil klar, am Ende sind wir alle Menschen und in Überforderungssituationen können auch Führungskräfte mal so agieren, dass es den Mitarbeitern vielleicht nicht ideal passt und sie dann auch in einer Weise behandelt werden, die vielleicht nicht schön ist, aber dann muss man wieder einen Schritt zurückgehen und das dann erkennen. Und wenn man sich das wechselseitig spiegelt, dann ist es beim nächsten Mal vielleicht anders. Also auch das ist ein permanentes Lernen und ein permanentes sich weiterentwickeln. Und auch da gibt es nicht den Idealzustand, sondern immer das Ziel, dahin zu streben. Ja, das ist, glaube ich, wichtig für eine Organisation, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und dann auch authentisch daran zu arbeiten.
Ja, ich höre bei vielen Dingen, die du sagst, oder eigentlich bei fast allen Dingen, die du sagst, sehr viel Begeisterung. Nur ist es aber auch so, ich meine, du hast vielfältige Rollen, ne, als im Beruf. Haben wir vorhin so ein bisschen, habe ich das versucht mal zu umreißen, aber das ist ja sicherlich nur sozusagen ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Du hast zwei Kinder, deine Frau ist ebenfalls berufstätig, wenn ich richtig informiert bin, aber wie auch immer, ich sag mal, du hast mit Kindern und Beruf schon genügend zu tun. Und die Frage ist, wie sorgst du für Regeneration bei dir selbst?
Natürlich habe ich meine Hobbys, klar, ich mache viel Sport. Jetzt, okay. In der Covid-Zeit war das zum Beispiel auch, oder in der Lockdown-Zeit, wir sind ja noch mitten in der Covid-Zeit, in der Lockdown-Zeit war das zum Beispiel für mich auch eine Möglichkeit, sozusagen in einer mentalen Art gegen dieses Virus anzukämpfen. Ja? Also mich einfach auch körperlich zu stärken und mental zu stärken und zu sagen, ich tue das Beste, was ich tun kann, um wirklich auch einen gesunden Körper zu haben. Ja? Und also Sport ist für mich schon ein wichtiger Ausgleich. Aber das andere ist, und darüber haben wir schon gesprochen, auch tatsächlich den Moment zu genießen. Also aus dem Moment Kraft zu ziehen, aus den Begegnungen mit Menschen Kraft zu ziehen, wirklich auch die positiven Dinge zu sehen, die einem im Alltag begegnen und immer offen zu sein, ja, für das Schöne am Leben. Ja, das ist für mich schon auch ein wesentlicher Bestandteil für mein Lebensglück. Insofern vermisse ich dann auch nicht viel an sonstigen Zerstreuungen. Ja, und wenn ich jetzt in der Lockdown-Zeit nicht ins Theater und nicht in die Oper gehen kann, dann ist es vielleicht schade, aber es ist eben so. Und bei mir bricht dann nicht irgendwas weg an nötigem Ausgleich, den ich sonst hätte, weil ich mich schon an den kleinen Dingen durchaus erfreuen kann. Ja, und das ist etwas, was ja wieder, was mir in die Wiege gelegt ist, wo ich wahnsinniges Glück hatte. Ich musste mich da nicht quälen, um zu diesem Zustand zu kommen. Ich hatte das mehr oder weniger schon immer und bin dafür sehr dankbar. Und das hilft aber enorm. Also mir hilft das wirklich ohne große Schwierigkeiten auch einen Alltag zu bewältigen.
Und mit Blick auf dein Team, wie gehst du da mit dem Thema Regeneration um?
Naja, also wir versuchen schon als Kanzlei, als Organisation den Leuten auch Möglichkeiten einzuräumen, ihren Alltag mitzugestalten. Beispiel, wir haben vor der Lockdown-Zeit, vor Covid, hatten wir schon flexibles Arbeiten eingeführt. Also insbesondere dann bei den Anwälten, jetzt auch noch ausgedehnt auf die Assistenz, sodass jeder durchaus auch sagen kann, ich arbeite heute von zu Hause. Ja, ich glaube, das ist schon eine enorme Erleichterung, diese Möglichkeiten zu haben und für sich zu entscheiden, ich bin heute produktiver zu Hause oder ich habe heute keine Lust, aus dem Haus zu gehen und kann das auch organisieren und eben dran zu sein bei den Leuten. Also es ist schon wichtig, dass man miteinander in engem Austausch ist und auch da immer versucht zu erspüren, ist jemand überlastet oder nicht. Arbeit dann auch anders zu verteilen im Unternehmen, wenn man merkt, es läuft jemand ab, so gut es geht, dann eben das zu steuern. Varianten reinzubringen, Gleichförmigkeit in der Arbeit zu vermeiden, auch als Mentor oder Partner, der sozusagen Mentor für eine angestellte Anwältin, einen angestellten Anwalt ist, zu schauen, dass es eben tatsächlich so ist, dass nach einer gewissen Zeit die Person selbstständig als gute Beraterin, gute Berater agieren kann. Und dafür braucht es eben eine Ausbildung auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja nicht nur eine fachliche Komponente, sondern es ist eben auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Und das versuchen wir zu konturieren mit, schöner Versprecher, zu konturieren mit verschiedenen Elementen. Also wir bieten zum Beispiel eine Trainings- und Coaching-Einheit an, nicht nur eine, sondern vier Module im relativ frühen Stadium, um den Mitarbeitern eben auch auf anderen Ebenen eine echte Fortbildung zu gewähren, ja, und auch mit dem Format Coaching in Kontakt zu kommen, zu gucken, was bedeutet das eigentlich, wie funktioniert sowas, in die Selbstreflexion zu gehen und diese Ebene Persönlichkeitsentwicklung auch ordentlich und so, wie wir es für adäquat halten, auch anzugehen. Also das ist bei uns immer mit dabei und so ist es ein vielfältiges Programm und Maßnahmenpaket, das wir da machen, von der 1:1-Geschichte mit einem Schauen, gibt es da eine Überlastung, ist die Ausbildung richtig, die Ausbildungssteuerung richtig, wann kann jemand welche Dinge mit Mandanten machen, ja, Motto ist so früh, wie es irgendwie geht, aber am Ende bestimmt der Mandant natürlich den Rhythmus und da, auch da gilt, feinfühlig sein, sensibel sein, möglichst nah dran sein an den Leuten.
Wie gehst du denn mit dieser Versuchung um, immer sozusagen always on zu sein?
Always on. Das hat zwei Seiten. Also erstens habe ich früh gelernt, als Unternehmer auch Nein zu sagen. Ja, mein Selbstverständnis ist schon, ich bin Unternehmer, ich begegne anderen Unternehmern auf Augenhöhe und ich möchte auch in meiner Beraterrolle respektiert werden und es gibt dieses Advisor-Chasing, gibt es bei mir bis zu einem gewissen Grad. Wir sind total dienstleistungsorientiert und wir geben richtig viel und das muss auch so sein, aber du weißt selbst aus deinen beruflichen Erfahrungen, manches ist auch aufgesetzt und unnötig und wir machen das, was nötig ist und deswegen kann man ja auch relativ leicht abklären mit dem Mandanten. Was hättest du gerne? Bis wann brauchst du es? Was ist dir da wichtig? Ja, da sind wir wieder aus der Lerneinheit. Was habe ich mitgenommen aus dem Coaching? Ja. Wenn ich diese Fragen stelle, Erwartungshaltungen abkläre und nicht sozusagen für mich antizipiere, was würde er möglicherweise wollen und mir dann mein eigenes Bild mache, dann kann ich auch auf den Punkt genau wissen, was ist gefragt und dann kann ich auch sagen, das kann ich leisten, das kann ich nicht leisten. Meistens kann ich es leisten, aber wenn es mal nicht geht, dann hat der Mandant auch eine Transparenz und weiß, es geht eben nicht bis morgen, sondern eben erst bis übermorgen Mittag und das hilft dann schon sehr, weil wir alle eine Klarheit haben. Always on, mir macht es aber auch auf der anderen Seite nichts aus, auch am Wochenende mal meine E-Mails zu checken und vielleicht auch eine Stunde oder zwei zu arbeiten, wenn es denn nötig ist, weil ich das aus der Dienstleisterperspektive mache und dann weiß, wofür ich es auch tue, ja. Und dann mit dem Mandanten auch eng verkoppelt bin und ich mache es dann, wenn es nötig ist. Und wenn es nötig ist, kann ich es auch gut machen, ja. Wenn das gemacht wird, weil man irgendwie blöde Anwesenheitspflichten hat oder weil man in vorauseilendem Gehorsam sich ein Bein ausreißt, was gar nicht gefragt ist, dann ist das eine sinnlose Beschäftigung am Wochenende. Aber wenn es wirklich erforderlich ist, wird es gemacht. Und insofern kann ich dann auch gut abschalten. Also ich nehme in Anführungsstrichen meine Arbeit auch nicht mit in den Schlaf. Ich kann da gut abschalten und kann dann sagen, jetzt habe ich gearbeitet, jetzt für die nächsten 2 Stunden regeneriere ich und dann kann ich gut auch nochmal nach der Phase das Laptop aufmachen und sagen, jetzt ist es 9 und ich arbeite nochmal eine Stunde. Das ist für mich dann keine echte Belastung.
Du hast bei Greenford eine Führungsrolle natürlich, du bist Gründungspartner sozusagen und bestimmst mit deinem Verhalten sicherlich ganz wesentlich die Kultur in der Kanzlei mit. Ne? Und wie siehst du denn selbst deine Rolle in der Führung dieser Kanzlei?
Also das Spannende ist ja, wenn man sowas macht, so eine Kanzlei gründet und das war bei uns in der Anfangsphase so, da waren 4 Leute und dann relativ schnell auch 5 und 6 und noch weitere, die ihre eigenen Vorstellungen davon hatten, wie soll so eine Kanzlei werden. Und der Prozess, dass das von 4 Kanzleien im Kopf zu einer Gemeinschaftsveranstaltung wird, der war total spannend. Und auch das ist wieder, ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt, immer wieder neu justieren. Ja, wir sind natürlich auch in der Partnerschaft gewachsen und auch da kommen dann neue Vorstellungen rein, was auch gut ist, weil es neue Einflüsse gibt. Und da muss man sich auch immer wieder neu justieren, auch wenn man über die 15 Jahre mittlerweile auch einen gemeinsamen Grund hat, aber übertragen auf Führung heißt das natürlich, führt auch von den Partnern jeder in gewisser Weise anders. Und das Spannende ist dann zu sehen, zu sagen, wie gibt es denn eine gemeinsame Führungskultur, die trotzdem nicht die Persönlichkeiten wegeliminiert, weil das funktioniert nicht. Und auch daran arbeiten wir immer wieder, jetzt beispielsweise gerade mit einem Organisationsentwicklungsprogramm, wo wir externe Berater mit dazu genommen haben.
Ja, auch ein Partner von mir, den Thomas Eisenbart, wenn ich das so sagen darf.
Genau, der Thomas Eisenbart ist einer von drei Beratern, die wir engagiert haben, um genau das zu machen, nochmal zu schauen, wie ist eigentlich unsere Führung? Wie wird das von den Mitarbeitern wahrgenommen? Weil häufig stimmt das Selbst- und das Fremdbild ja gar nicht überein und man ist manchmal sehr überrascht, wie man selbst auf andere wirkt. Und das dann zuzulassen, zu sagen, ich hole mir das Feedback ein in einem Prozess, der jetzt nicht unbedingt an mich gerichtet ist, sondern wo ich in einem geschützteren Raum mit Externen sprechen kann, das ist schon sehr hilfreich. Und das versuchen wir eben zu nutzen, auch unsere blinden Flecken, die wir natürlich haben, vielleicht ein bisschen kleiner zu machen und auf einer anderen Ebene nochmal in Rückkopplungsprozess mit unseren Mitarbeitern zu gehen. Und nach 15 Jahren ist es, wir haben vorher auch Sachen gemacht, aber jetzt mal wieder, auch ein wichtiges Element für uns, zu sagen, wie gehen wir denn in die Zukunft? Ja, wie richten wir uns aus? Wie wollen wir gemeinsam führen? Wie kann da Raum für Individualität sein? Wie wollen wir uns eigentlich Führungsleitlinien geben, die wir vielleicht sogar mal verschriftlichen, woran wir uns auch festhalten lassen müssen? Das sind alles so Fragen, die wir beantworten wollen. Noch vieles mehr.
Was sind denn deine so drei wesentlichen Erkenntnisse aus diesem Projekt, dass ihr diese Organisationsentwicklung, wenn du das so vielleicht parat hast?
Ja, wir sind natürlich mittendrin in dem Prozess, aber das Thema, was wir eben besprochen haben, ist sicherlich schon immer wieder eine interessante Erkenntnis. Wie glaube ich, auf Leute zu wirken und wie komme ich bei Leuten an? Also, dass es da doch dann immer wieder eine Diskrepanz gibt zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung und dass man sich dessen sehr bewusst sein muss und das versuchen immer wieder aufzuarbeiten. Eine weitere Erkenntnis ist die Tatsache, dass auch wenn ich sage wir, meine ich jetzt uns Partner hier in der Kanzlei, das Gefühl haben, dass wir einen Raum geben, der es allen ermöglichen sollte, nicht nur sich einzubringen, sondern auch Dinge zu benennen, die stören, Konflikte etc., fällt es trotzdem nicht jedem leicht. Und das war vor ein paar Jahren für mich auch durchaus eine Enttäuschung, wenn man sich wirklich reinhängt und versucht, Möglichkeitsräume zu schaffen und zu sehen, die werden gar nicht wahrgenommen. Mittlerweile bin ich da einen Schritt weiter, habe das als Teil der Realität akzeptiert. Du hast vorhin gesagt, ist das nicht naiv? Vielleicht an dem Punkt war ich ein bisschen naiv.
Das war aber vorhin nicht ganz so ernst gemeint, natürlich.
Ja, ist klar. Verstehe ich schon. Aber da war es, glaube ich, tatsächlich naiv, in der Hoffnung, dass es sozusagen eine ideale Arbeitswelt gibt. Vielleicht gibt es die auch, aber die hat natürlich auch ihre Tücken und ihre Stärken und Schwächen und vor allen Dingen menschelt's überall und nicht jeder geht mit Angeboten in gleicher Weise um. Und das ist immer wieder eine Erkenntnis, die muss ich für mich auch immer wieder neu machen, um mich dann immer wieder neu auch sozusagen da einzuklinken und das auch zu akzeptieren. Also das ist sicherlich eine Erkenntnis. Auf der anderen Seite die dritte Erkenntnis, die ich im Rahmen unseres OE-Prozesses, den wir mit den Beratern zusammen ganz nett Clear the Bar nennen, also über die Stange springen beim Hochsprung oder auch tatsächlich der Letzte, der räumt die Bar auf. Ja, also irgendwie muss es dann auch sauber sein. Die letzte Flasche muss aber auch getrunken worden sein. Ja, das gehört auch dazu, hat auch eine gewisse Leichtigkeit. Ja. Also der dritte Punkt ist schon, dass man auch mit so einem Projekt, wenn man Leute wirklich mitnimmt und auch gestalten lässt, auch eine große Begeisterung entfachen kann. Also was wir hier nicht wollen, ist jemandem was überstülpen und sozusagen pro forma einen Prozess einleiten nach dem Motto, man muss ja was mit Leuten machen, das ist ja modern, sondern das ganz authentisch meinen und auch tun und alle einzubinden, dass jeder maximal davon profitieren kann und die Organisation wirklich sich auf einem guten Level weiterentwickelt.
Naja, und ich finde, dass das Phänomen oder diese Enttäuschung, die du vielleicht vor vielen Jahren erlebt hast, die passiert natürlich öfter, weil es gibt viele Führungskräfte, die wollen empowern, die wollen mach doch und ich gebe euch Räume und stellen dann fest, Nee, die nehmen die gar nicht. Die brauchen vielleicht was ganz anderes. Also das sozusagen, was er in dem OE-Projekt auch macht, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja eben mehr sozusagen zuzuhören. Was braucht ihr denn? Was brauchst du denn als Mitarbeiter, als Kollege, damit es gut wird und nicht sozusagen die eigenen Ideen erstmal zu stark in den Vordergrund zu bringen, weil man das vielleicht in irgendwelchen Managementbüchern gelesen hat oder selber einen Coach hat, der sagt, hey, das wäre cool, das zu machen. Dann tust du das und merkst, nee, irgendwie die Resonanz ist ja gar nicht so. Ne? Und was auch faszinierend ist, dass die Kultur eine unheimliche Power hat. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin da auch durchaus in größeren Firmen unterwegs. Und wenn du da als einzelne Führungskraft versuchst, etwas zu befördern, was aber sozusagen in der gesamten Kultur eigentlich nicht vorkommt oder wo es diese Erlaubnisräume gar nicht so gibt, dann ist es wahnsinnig schwer dagegen zu gehen, ne? Weil natürlich die Menschen von der Gesamtkultur das mitnehmen und sagen, okay, der Daniel oder so, der macht ja jetzt was anderes, aber irgendwie, keine Ahnung, passt jetzt gar nicht zu dem, was ich sonst alles so lerne und deswegen ist das gar nicht so einfach. Ne?
Richtig, ja, stimme ich dir zu.
Daniel, was verstehst du unter guter Führung?
Eigentlich haben wir es eben gesagt, also gute Führung ist für mich schon Akzeptanz dessen, dass Leute es anders machen, als man es selbst machen würde, sich schon hineinversetzen in die Mitarbeiter, was brauchen die, gleichzeitig aber auch für sich zu schauen, was brauche ich und was braucht die Organisation, das können ja drei verschiedene Dinge sein und die nach Möglichkeit in einen guten Ausgleich zu bringen. Ich darf nicht, um es mal bildlich zu sagen, Wasser predigen und Wein trinken. Das bedeutet, ich muss als Führungskraft schon authentisch sein. Wenn ich nicht authentisch bin, habe ich den Kontakt zu den Mitarbeitern komplett verloren und bin unglaubwürdig. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einer Führungskraft passieren kann. Dann wird sie nicht mehr akzeptiert, dann kann sie nicht mehr führen, dann passiert innere Kündigung, Distanzierung, ich mache Dienst nach Vorschrift, was auch immer. Also ich glaube, das sind schon die Dinge. Für mich ist es am Ende auch tatsächlich eine Haltungsfrage und für mich, das, was wir eingangs in Bezug auf Pulse of Europe gesagt haben, spielt für mich für Führung auch rein, schon auch ein gewisses Wertebewusstsein. Das bedeutet, ich akzeptiere meine Mitarbeiter, erstmal eine grundsätzliche Akzeptanz des anderen als Individuum mit Stärken und Schwächen und einer völlig anderen Sicht auf die Welt, als ich sie habe. Und gleichzeitig hat die Führungskraft natürlich eine Verantwortung, nicht nur sozusagen im 1:1 mit einem Mitarbeiter, sondern eben auch fürs Gelingen des Gesamtorganismus oder der Gesamtorganisation und das eben nicht aus dem Blick verlieren. Das heißt, eine Führungskraft muss mehrdimensional denken und agieren können.
Was war der beste Rat in Sachen Führung, den du je bekommen hast, Daniel?
Puh, habe ich überhaupt schon einen Rat in Sachen Führung bekommen?
Das ist die Frage, also
ich glaube, es hat noch nie jemand zu mir gesagt, pass mal auf, wenn du gut führen möchtest, musst du das und das tun. Zumindest ist mir das nicht erinnerlich. Aber ich sag mal so indirekt gibt es natürlich Begegnungen, wo man sich was abschauen kann und stellt fest, dass das hat jemand gerade richtig gut gemacht. Ja, das passiert mir zum Beispiel auch in der Kanzlei. Hier ist mir schon öfter passiert, wenn ich mit anderen von meinen Partnern zum Beispiel in einem Mitarbeitergespräch bin oder auch in einem Mandantengespräch und stelle fest, das hat er oder sie jetzt richtig gut gemacht. Hätte ich vielleicht anders gemacht, kann ich mir was abgucken. Also das passiert natürlich ständig auch in Kontexten außerhalb der Kanzlei. Ja, man kann ja zum Beispiel auch auf Freunde und Bekannte schauen und das Thema Führung kann man natürlich auch auf das Führen von Kindern, sprich das Elternsein, übertragen. Da kann man sich auch jede Menge abschauen, wenn Eltern ihre Kinder ernst nehmen, ihnen gleichzeitig trotzdem ein Leitbild geben und auch Vorgaben machen können und das alles kein Widerspruch ist. Das ist, finde ich, dann immer auch eine gute Haltung und da habe ich mir auch von Freunden das ein oder andere schon abgeschaut oder zumindest die Erkenntnis gehabt, das war jetzt richtig gut, das hat mir echt gefallen. Ja, denn man ist ja nicht in jeder Situation so souverän, gerade im engen familiären Kontext hat ja jeder so seine Trigger, die dann dazu führen, dass man, weiß ich nicht, in vielleicht eine nicht so gute Haltung oder Seite kommt und mit Wut reagiert oder Aggression oder mit vielleicht auch manchmal so einem kindlichen Beleidigtsein, jetzt werde ich als Vater nicht akzeptiert. Aber ich habe meine Punkte, glaube ich, für mich relativ klar und versuche, so gut es geht, dann zumindest, wenn ich dann umkippe, dann mich schnell wieder zu korrigieren. Und wenn dann Menschen zum Beispiel mit Kindern sehr gelassen umgehen, ohne zu zu distanziert zu sein, finde ich das eine super Haltung. Und da habe ich schon den einen oder anderen in meinem Bekanntenkreis gesehen, wo ich gesagt habe, ja, das hilft und das kann man auch als Führungskraft für sich gut adaptieren.
Absolut, absolut. Und da steckt aus meiner Sicht ja auch mal eine Kompetenz dahinter, mit der wir ja auch intensiv unterwegs sind. Das ist nämlich das Thema Selbstwahrnehmung, ne? Also oder auch Achtsamkeit, ne? Um zu gucken, okay, wie geht es mir denn damit gerade, was da jetzt passiert? Und wenn ich das checke, kann ich natürlich auch entsprechend gegensteuern. Ne?
Genau.
Lass uns zum Schluss auch noch ein bisschen über Covid-19 reden, Daniel. Wie seid ihr als Firma durch diese schwierige Zeit gekommen?
Also das hat wirklich bislang, und wir hatten ja diese Lockdown-Phase, das war ja bislang der schwierigste Teil an dem Ganzen, wirklich gut geklappt. Wir hatten, das habe ich vorhin gesagt, das Glück, dass wir schon vorher flexibles Arbeiten eingeführt hatten. Das heißt, die Mitarbeiter waren ausgestattet mit Laptops, die konnten zu Hause arbeiten. Viele hatten das auch erprobt, haben es öfter gemacht, hatten ihren Arbeitsplatz, hatten ihr Umfeld, haben das getestet, wussten, wie es geht, sodass wir, sage ich mal, infrastrukturell überhaupt gar keine Schwierigkeiten hatten. Wir haben dann ganz schnell eingeführt, jeden Montagmorgen Videotelefonat mit allen Mitarbeitern, um zu schauen, wo stehen wir, wie organisieren wir uns und uns einfach auszutauschen darüber, was jeder braucht und wie wir gemeinsam vorangehen können. Man wusste ja anfangs nicht, wie entwickelt sich die Pandemie. Wir wussten nicht, wird der Lockdown noch so scharf, dass wir wie in Italien oder Frankreich oder Spanien gar nicht mehr vor die Tür können und vielleicht zum Arbeiten nur mit schriftlichen Erklärungen des Arbeitgebers. Das haben wir alles vorbereitet, sodass wir für alle Eventualitäten gewappnet waren. Und wir wussten natürlich auch nicht, was passiert mit den Mandanten. Ja? Wie wird unsere Arbeit nachgefragt? In der Lockdown-Zeit hat sich schon einiges verändert. Das Transaktionsgeschäft ist erstmal ziemlich zusammengebrochen. Dafür sind andere Dinge nach oben gekommen. Das ganze Kurzarbeitfragen, schon Reorganisationsfragen, viel Arbeitsrecht, aber auch sonstige Dauerberatung. Das hat es alles aufgefedert. Und wir sind sowohl als Kanzlei, als Gruppe, aber auch mit den Mandanten, die wir haben, bislang sehr, sehr gut dadurch gekommen. Ja, also mit viel Glück und Geschick ist uns das gelungen und wir sind ja auch als Organisation jetzt nicht so groß. Man kann das natürlich auch nochmal besser steuern als ganz große Einheiten. Da haben wir natürlich den Vorteil mit, ich weiß nicht, 50 Mitarbeitern, das überschaubar und beherrschbar zu haben.
Ja, und für dich persönlich hast du ja vorhin schon ein Stück weit beschrieben, ne? Mit Sport, mit auf die kleinen Dinge fokussieren. Gibt es da sonst noch was?
Ach, das war natürlich herrlich auch mit der Familie, ja. Die Kinder waren zu Hause, hatten ihr Homeschooling. Ich war zu Hause im Homeoffice. Wir haben uns mehr oder weniger den ganzen Tag gesehen, zwischendurch immer Päuschen gemacht. Mein Sohn und ich, wir haben unsere Tischtennisfähigkeiten ziemlich nach oben geschraubt. Haben dann gesagt, komm, jetzt machen wir eine Pause, halbe Stunde Tischtennis. Das war toll. Ich habe dann mir zwei professionelle Bumerangs besorgt, bin mit meinem Sohn dann immer hier in den Niederpark und wir haben Bumerangs geworfen, haben ein bisschen gelernt, einfach geguckt, was können wir denn machen, was uns Spaß macht, draußen sein und mit solchen Kleinigkeiten es sind gar keine Kleinigkeiten, mit solchen Beschäftigungen uns dann schön die Zeit vertrieben. Wir haben natürlich auch da wieder Dankbarkeit und Glück. Das ist Glück und können dankbar dafür sein, dass wir eben nicht mit 10 Leuten in einer kleinen Wohnung leben müssen und da sind viele Menschen, die wirklich vieles auf sich nehmen mussten und in einer ganz anderen Situation waren, mit viel größeren Belastungen. Insofern, da kann ich mich glücklich schätzen, dass es bei uns nicht so war. Wir haben genug Raum und Platz, sodass auch den Kindern die Decke nicht auf den Kopf gefallen ist. Also es war eine gute Kombination. Als Familie sind wir da tatsächlich in der Zeit auch sehr eng geworden und es war bei uns nicht so, dass wir uns zerfleischt haben. Natürlich gab es auch den einen oder anderen Moment mal, aber im Großen und Ganzen hat es uns eher gut getan, so viel Zeit miteinander zu verbringen.
Schön. Ja, Daniel, wir sind schon am Schluss angekommen. Also ich danke dir ganz herzlich für das gute Gespräch.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht und danke dir.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung. Mit Dr. Michael Schwalbach.
Wollen Sie es anpacken? Sind Sie bereit für die Reise persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung? Wollen Sie echte Transformationen hin zu souveräner Führung und Hochleistungsteams mit höchstem Wirkungsgrad? Dann lassen Sie uns sprechen. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen.
senden Sie eine Mail an contact@leadingcorporatechange.com und wir vereinbaren einen Termin.